Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist, aber ich denke, dass diese Bibelstelle uns verfolgen wird in der Praxis, nämlich was passiert, bis wir in die Ewigkeit gehen. Und die Dinge, die von Gott her eigentlich ein Dauerzustand sind, geistlich, ich denke, die sind wichtig, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Das ist eine Sache, wir haben sie schon öfters betrachtet, aber mir sind Dinge aufgegangen und mir wird das immer wichtiger. Ich lese uns vor Hebräer 12, vom 4. bis zum 11. Vers. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil genommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterworfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das sind so die Bibelstelle, die liest man insgeheim, denkt man, ja, hoffentlich passiert es mir nicht. Aber ich denke, dass es Dinge gibt, wenn wir die nicht geistlich so akzeptieren, wie Gott es verordnet hat, dann werden wir immer im Babystadium verharren. Wir werden nie wachsen können, wir werden geistlich nie vorwärts gehen können. Jetzt kommt ein Punkt, der hat mich schon geschlaucht. Weil, wenn man das überlegt, warum muss Gott mich erziehen? Ich bin sehr dankbar für die Bibelstelle, die unser Harald gelesen hat, Epheser 4. Dort wird ja ganz klar ausgesagt, wie Gott an den Gläubigen arbeitet. Wir haben dort die Funktion des Leibes Jesu Christi. Und die Stelle, die ich jetzt gelesen habe, das ist der zweite Teil, wo Gott dann in der Regel selber persönlich den Gläubigen erzieht. Das heißt, er wirkt auf ihn ein. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das, was der Harald gelesen hat, Epheser 4, das sind teilweise die Gnadengabe, die Berufungen, die Dienste, die Ämter, die der Herr Jesus lebendig macht und an den Leuten geschehen lässt. Aber, es gibt hier ein Problem. Das Problem ist das, was wir alle unseren Kindern sagen und vielleicht müssten wir es uns wieder neu sagen. Das alte Sprichwort des deutschen Volksmundes, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist ein Problem. Das heißt, wenn diese Wirkung, die der Harald zeigt hat, diese Leibesfunktion, wenn die nicht zieht, wenn die das nicht bewirkt, was Gott will, dann wird Gott der Vater beginnen, uns zu erziehen. Und dann haben wir Hebräer 12. Und warum ist das alles so? Das hat mit dem Sündenfall zu tun. In 1. Korinther 4 sagt Paulus in Vers 4, das möchte ich zu bedenken geben, dass es Paulus sagt, der Apostel der Heiden, wohl außer bei Jesus die wichtigste geistliche Persönlichkeit auf diesem Erdboden. Es heißt, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Wenn ein Paulus sagen musste, dass er nicht in der Lage ist, sich geistlich selber zu beurteilen, ja, wie viel weniger ich? Da muss man einfach mal nüchtern sagen, da kommst du in eine Haltung der Demut, weil du merkst, dass die Bibel ganz klar lehrt, du bist gar nicht in der Lage, dich selber zu kontrollieren. Selbst wenn ich jetzt aus tiefstem Brustton der Überzeugung und das wirklich so empfinde, hinstehe und sage, ich bin absolut mit Gott in Ordnung und mit Menschen, es ist alles bestens, sagt es gar nichts. Weil der Herr muss mich beurteilen. Jetzt kommt das Problem. Wir tun sehr oft als Gläubige so, als wäre das nicht so. Sondern wir glauben immer, dass alles klar ist. Ist es nicht. Sondern Gott hat ein Handeln, ich nenne es einmal ein geheimnisvolles Handeln im Leben der Gläubiger und in uns, um diese Erziehung durchzuführen. Von daher, sage ich es mal ganz ungeschützt, ist es für mich immer ganz wichtig zu erkennen, ihre Sache, ist die vom Teufel, ist die von Gott oder ist sie einfach normal als Mensch? Es gibt drei Möglichkeiten. Normal, ihr kennt ja die Geschichte, ich habe sie schon erzählt, wo der Mann, der übergeistlich war, zu einem anderen kam und gefragt hat, ist der Talar des evangelischen Pfarrers vom Teufel oder von Gott? Und der Mann hat ihm eine weise Antwort gegeben. Er sagte, der Talar ist vom Schneider. Und es ist so. Es gibt Dinge, die sind normal. Ganz normal. Aber es gibt Dinge, die sind von Gott als Erziehungsmaßnahme eingeleitet. Es gibt Dinge, die sind vom Teufel. Und die Missionare der China Inland Mission, die hatten so eine Regel, wie sie gebetet haben. Sie haben zum Beispiel gebetet, Herr Jesus, wenn es von dir ist, dann will ich diese Erziehung, diese Züchtigung, diesen Weg annehmen. Wenn er aber vom Teufel ist, dann will ich das nicht und widerstehe dem im Namen Jesu. Die haben also nicht den Teufel angeredet, sondern innerlich gesagt, ich will nichts, was vom Teufel kommt, sondern nur, was von dir kommt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn er Paulus in Römer 7, 18 schreien muss, also ich empfinde es so, wenn ich es lese, dass das ein innerer Schrei war, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt, dann ist wohl bei uns auch nichts vorhanden. Das heißt, es gibt in unserer Sündenatur noch so verdeckte Dinge, die wir gar nicht erkennen können. Und Gott muss uns dann Wege führen. Und Salomo sagte mal, es kommen Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Das heißt, Gott führt dann Wege, die dir nicht gefallen, aber immer mit dem Ziel, uns zu erziehen, die Gläubigen und uns zurechtzubringen und letztendlich etwas zu schaffen, was eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit wirkt. Ich habe gestaunt über Paulus, in 2. Korinther 7, 9 sagt er, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Er sagt also, das, was Gott tut, auch hier an Betrübung, an Erziehung, das ist mir als Mensch unangenehm. Es ist genauso, dass es mich schlaucht, dass es mich letztendlich Überwindung kostet, hier weiter zu kämpfen, sagt, aber das ist immer die liebende Vaterhand Gottes, so wie in Hebräer 12, die mich erziehen will. Und Paulus sagt ganz klar, diese gottgewollte Betrübung, dieses Betrübnis, diese Dämpfung bewirkt im Endeffekt, und ich denke, das ist der entscheidende Heilspunkt, er sagt, es bewirkt Buße. Er sagt hier sogar Buße zum Heil. Es ist ein Heilshandeln Gottes, ein Heilszentralpunkt im Leben von Gläubigen. Wisst ihr, wenn die Anfechtung, wenn das Elend, wenn der Druck kommt, wenn es über uns hereinbricht, dann denken wir an alles, nur nicht, dass das zum Heil sei, dass das gut sei für uns. Sondern dann zuerst einmal bist du schockiert, bist du fertig und weißt nicht, was du tun sollst. Aber Gott hat es verordnet. Es ist der Wille Gottes, dass wir erzogen werden. Und es ist auch der Wille Gottes, dass diese Erziehung kontrolliert ist. In 1. Korinther 10, 13 sagt die Bibel, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, Gott kontrolliert es. Die Erziehung Gottes ist nie unkontrolliert. Das kann nie aus dem Ruder geraten. Gott hat es immer 100% unter Kontrolle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Gläubigen. Wenn ich ganz genau weiß, es ist Erziehung Gottes und Gott kontrolliert sie, dann ertrage ich sie. Zudem haben wir alle laut 2. Korinther 4, 13, der Geist des Glaubens. Wir können im Glauben das tun. Und jetzt beschreibt die Bibel das in vielen Facetten in der ganzen Heiligen Schrift, vor allem auch im Korintherbrief hier, weil die Korinther waren die Gemeinde aus Rand und Band. Und hier sieht man, wie Gott an den Leuten auch durch die Dienste, aber auch durch Wege handelt. Und ein Weg war immerhin so weit, dass er einen Mann sterben ließ, weil er in extremer Blutschande gelebt hat. Aber es gibt hier auch Dinge, und das muss man ganz nüchtern sehen, wo es in einer Ebene geht, die wir als schmerzhaft empfinden, die wir nicht verstehen. Und trotzdem sagt Johannes 15, dass wenn wir Glieder am Leib Jesu sind, dass Gott der Vater der Weingärtner ist, der uns bearbeitet. Und ein ganz wichtiger Punkt vom Weingärtner ist es, dass er die unfruchtbare, giftige ist ein Zweiausdruck, Ranken am Weinstock abschneidet. Das heißt, ein Stück der Erziehung ist immer Beschneidung. Und warum muss das Gott tun? Weil wir Wildwuchs in unserer Seele entwickeln. Der Mensch neigt dazu, auch der Mensch, der wiedergeboren ist, genauso wie der Ungläubige, neigt dazu, dass er im Seelenbereich Wildwuchs entwickelt. Also muss Gott das dämpfen. Das kann er nur über Erziehung. Es gibt viele Rätsel, viele Führungen in unserem Leben, die verstehen wir nicht. Wir sind manchmal vollkommen hilflos. Aber jetzt sagt die Bibel zum Beispiel etwas, und das müssen wir einfach akzeptieren. 1. Petrus 5, Vers 7 bis 10. Sie sagt hier etwas, das eine ganz, ganz starke Rolle für uns spielt. Er sagt nämlich hier, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und sagt dann, es widerfährt allen Gläubigen. Jetzt kommen wir hier zum zentralen Punkt. Die Bibel sagt praktisch, die Sorge ist eines der Mittel des Teufels, um mich zu schrecken, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, um mich zu verschlingen. Wenn Gott jetzt letztendlich eine Führung, eine Erziehung bei mir startet, dass ich die Sorge letztendlich auf den Herrn werfen muss und das lerne, dann werde ich dieser Falle des Teufels entgehen. Ich werde sie umgehen können und werde ihr entgehen können, problemlos. Aber Entschuldigung, dass das Gott tun kann, kommt halt die Sorge. Die kommt halt. Er kann mich nicht erziehen, ohne dass er mich durch eine Situation gehen lässt, wo Sorge da ist. Jetzt ist das aber in der Regel, und ich denke, das ist euch aufgefallen, er sagt, er züchtigt jeden Sohn. Das ist sogar der Beweis der Gotteskindschaft, wenn Gott arbeitet und züchtigt. Bei den Ungläubigen tut er das natürlich auch, aber auf andere Art. Das steht im Hiob. Und zwar im Hiob steht, dass Gott zwei- oder dreimal einen Menschen sogar bis ans Rand des Grabes gehen lässt, um ihn herumzureißen, um ihn zu der Bekehrung zu bringen. Also Gott macht das massiv bei Ungläubigen. Wenn jemand ungläubig in unserer Mitte ist, dann muss er wissen, dass Gott auch in diesem Leben arbeitet, um sie zur Buße, zur Umkehr zu bewegen. Bei uns Gläubigen ist es aber eine andere Sache. Da ist es eher ein Dauerzustand, nicht zwei- oder dreimal, sondern Gott erzieht dauernd bei uns Gläubigen und versucht uns so zu gestalten. Und was sagt denn der Korinther 15? Warum macht es Gott der Vater? Dass wir Frucht bringen. Und Frucht bringen heißt nicht, dass wir Bekehrungen aufweisen können, sondern Frucht ist Galater 5, ab Vers 2, wahrscheinlich zusammengefasste Vers 22. Das ist der zentrale Punkt. Das heißt, wir würden von uns aus keine Frucht bringen. Wir würden von uns aus nicht in der Lage sein, mit Sorge und Sünde umzugehen. Wir wären auch von uns aus nicht in der Lage, uns selber zu beurteilen. Wisst ihr, wenn ich das alles ganz, ganz sachlich auf mich wirken lasse, dann muss ich ehrlich zugeben, da schrecke ich eigentlich und sage, was bin ich eigentlich als Mensch für ein elendes Geschöpf, auch als Gläubiger. Ich bin ja völlig abhängig von Gott und das ist genau das Ziel. Weil ich in der Regel, sage ich es mal einfach, in meinem Hochmut immer glaube, ja, ich habe es im Griff, ich kann das alles, ist alles bestens. Die Bibel sagt gerade nicht. Sondern es geht hier letztendlich darum, dass wir aufwachen und erkennen, was los ist. Wisst ihr, wenn ich dann 1. Petrus 5 lese, wo Gott ganz klar sagt, die Sorge ist eine Falle des Teufels, wenn er mich dann in Sorgen hineingeraten lässt und da drin erzieht, dass ich nämlich die richtige Herzenshaltung einnehme, dann kommt Gott mit mir zum Ziel. Dann werde ich lernen, mit der Sorge umzugehen. Und im Endeffekt ist es dann für mich etwas, wo Gott ganz, also fast trainingsmäßig mich so zurechtbringt, dass ich dem Teufel aus seiner Falle wieder rauskomme. Ich habe über die Jahre erlebt, auch seelsorgerlich, dass Sorge so schlimm ist wie Sünde. Sorge kann schlimmer sein wie Sünde. Sie kann einen Menschen völlig zerfressen. In 5. Mose 13, Vers 3 und 4 kommt jetzt ein zweiter Gedanke. Also nicht nur, dass ich lerne, die geistlichen Mittel einzusetzen, dass ich lerne, am Teufel aus der Falle rauszugehen, sondern hier sagt die Bibel, und sie redet hier von falschen Propheten, ich lese erst ab 4, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Das heißt, Gott muss uns manchmal auch mit Falschem in Berührung bringen, dass wir geprüft werden, dass wir bewährt werden, dass wir mit dem Falschen umgehen lernen. Wisst ihr, dieser Irrgedanke, der ja in den Köpfen und Seelen der Gläubigen drin steckt, das ist ja der, ich bekehre mich einmal ganz radikal, ich lebe in keiner bewussten Sünde, ich mache treu meine stille Zeit, ich bete, lese Bibel, ich gebe auch Zeugnis, wo es dran ist und evangelisiere und bin ein treuer Versammlungsbesucher, dann muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Nein, ist er gerade nicht. Sondern das Problem ist, das ist alles ja nur ein normaler Ablauf, ein ganz normaler Zustand, aber jetzt kommt zusätzlich die Erziehung. Und jetzt sagt die Bibel, und das ist für mich inzwischen das Interessante, was die Bibel nicht sagt. Sie sagt nämlich nicht, wie Gott das genau tut. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass wirklich denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dass Gott es halt macht, wie er will, nicht wie ich will. Wisst ihr, und da kommt jetzt die Unbekannte in mein Herz hinein. Und wenn jetzt ein Herz nicht von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, da gehört auch das Gefühl dazu, sich Gott auf den Altar legt und der Herr Jesus von ganzem Herzen liebt und ihm folgen will, dann wird ein Mensch in diesen Kämpfen zerrieben. Ich habe das selber schon erlebt. Dann gehst du kaputt. Du gehst kaputt. Sobald dein Herz wieder richtig auf den Herr Jesus ausgerichtet ist, passiert genau das Gegenteil. Du gehst nicht kaputt. Es ist auch hart manchmal, aber du wirst letztendlich zurechtgebracht. Gott lehrt dich Dinge, wo du letztendlich im Laufe der Jahre, oft über längere Zeiträume, einfach lernst, wie man die richtige Herzenshaltung einnimmt, wie man letztlich echt nachfolgt. Und wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. An all den Punkten, wo du das lernst als Gläubiger, wirst du ja auch wachsen. Da wirst du letztendlich auch von Gott her eine gewisse Zurüstung empfangen. Und dort sind dann auch die Punkte, wo du dich im Laufe der Zeit beurteilen lernst. Also ich hab früher von mir so meine klassische Charakterschwäche, die habe ich gekannt. Die hatte ich schon als Kind. Haben mir auch meine Chefs im Geschäft manchmal gesagt. Haben gesagt, du bist halt ein Gutmütiger. Und manche haben gesagt, Gutmütigkeit ist böse, das ist übel. Was ich jetzt nicht sagen will. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch viel weitere Charakterschwäche habe. Habe ich überhaupt nicht gewusst. Sondern Gott hat mich dann in Situationen geführt, wo plötzlich diese Reaktionen kamen, die negativ waren. Da bin ich erschrocken. Und hätte Gott mich nicht durch die Prüfung gehen lassen, hätte ich das überhaupt nicht gemerkt. Und so kannst du dann auch das Opfer Jesu ernehmen, das mit Christus gekreuzigt sei, die Reinigung durch Jesu Blut, wenn du erkennst. Und manchmal ist aber auch, das ist der dritte Bereich, steht im Amos 8, Vers 2, dass Gott manchmal auch einfach eine Strafe ausspricht und der Strafe an mir durchführt, weil ich nicht hören wollte, weder auf das Wort Gottes noch auf die Erziehung. Und dann kann es sein, dann werde ich einfach wegen Grenzüberschreitung, wenn ich Grenze dauernd überschreite und Gott will das nicht, werde ich dann vor Gott eventuell eine Erziehung im Sinne von Strafe erleben. Wisst ihr, Erziehung kann auch Strafe sein, das wissen wir von den Kindern. Beim Kind nützt nichts, wenn du es immer nur erziehst. Manchmal musst du es auch strafen, wenn es eine Grenze überschritten hat. Das tut Gott auch. Merkt ihr, wenn ich vollkommen Gott hingegeben wäre, habe ich gar keine Chance. Weil dann geht es aus dem Ruder. Da komme ich mit mir innerlich nicht mehr zurecht. Und da gehe ich kaputt. Und wer will das? Teufel. Nochmal ein ganz interessanter Aussatz, der gläubig und ungläubig betrifft, Jesaja 26, 7 bis 10. Ich habe die Stelle jahrelang überlesen. bis ich mal völlig erschreckt wurde, was die Stelle eigentlich aussagt. Und zwar, sie sagt hier, der Pfad des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harren wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Das heißt, Gott muss letztendlich, dass meine Wege gerade bleiben, diese Erziehungsmaßnahme durchführen. Und das Zweite, er geht auch hin und straft und erzieht im Sinne von Hiob den Ungläubigen, man nennt es vorlaufende Gnade, um ihn zurechtzubringen. Er sagt, wenn diese Züchtigung nicht geschieht, dann lernen die niemals, was es heißt, sich zu bekehren, Wiedergeburt zu erleben, Gerechtigkeit Gottes zu suchen. Oft muss Gott einem Menschen zuerst seine Flausen wegnehmen, muss ihm seine Pläne zerschlagen, muss ihn eventuell in den Staub zwingen, dass er überhaupt bereit ist, sich zu bekehren. So wie der Wilhelm Busch die Geschichte erzählt hat von dem gelähmten Mann im Rollstuhl. Dieser Mann sagte eines Tages zu Wilhelm Busch, ich bin unendlich dankbar, dass ich gelähmt bin. Das war ein brennendes Gotteskind. Da ist der Wilhelm Busch erschrocken. Da sagt der Mann, das ist ganz einfach, ich war ein gottloser Mensch. Als dieses Unglück über mich hereinbrach, da ist in der Grube ist eine Decke runtergebrochen, hat ihm das Rückgrat zerschlagen, querschnittsgelähmt. Er sagt, dann kamen die Brüder und die waren nicht so zimperlich. Manchmal ist es gut, wenn man nicht zimperlich ist. Die haben gesagt, wir nehmen dich mit in die Bibelstunde. Sagt er, nö, will ich nicht. Ich will von diesem Gott, der mir das angetan hat, nichts mehr wissen. Sind die Brüder einfach hingegangen, da ist ja keine Chance, hat einer links, einer rechts der Rollstuhl genommen und haben ihn in die Versammlung getragen. Zähneknirschend hat er das über sich ergehen lassen. Und dann sagt er, und dann kam die Stunde, wo der Herr Jesus mir begegnet ist, wo ich mich bekehrt habe. Wisst ihr, ist doch herrlich. Und er sagt am Schluss, hätte Gott mein Rückgrat nicht zerschlagen, wäre ich in die Hölle gefahren. Es war die Gnade Gottes, die mich hier aus dem Feuer gerissen hat. Und ich denke einfach, man muss das sehr. Und einfach ganz praktisch, ich kenne eure Leben nicht so, wie es meine, ich kenne es meine, das reicht. Aber ich sage es ehrlich, ich weiß nicht, was ihr ertragen müsst, was über euer Haupt geht, was an Schweres kommt. Wenn du ungläubig bist, dann überleg, ob das nicht die lockende Stimme Gottes, die ziehende Hand Gottes ist, die dich retten will. Und bei uns Gläubigen müssen wir überlegen, ob es nicht die Hand Gottes ist, die uns so bereiten will, dass die nächste Kampfsituation bei uns nicht mehr zu einer Niederlage führt, sondern dass wir lernen zu überwinden. Wir dürfen nicht immer neutral denken. Wir denken so fromm, so religiös. Klappt es? Hat Gott mich gesegnet? Klappt es nicht? Dann war es vom Teufel. Es ist nicht so. Ich habe es bei mir selber bis zum Wahnsinn schon, Entschuldigung der Ausdruck, aber durchexerziert. Es gibt Dinge, die sind mir unangenehm, die sind auch vor Gott. Und es gibt Dinge, jetzt wird es gefährlich, die sind so schön und so geistlich und so faszinierend, und die sind vom Teufel. Weil der Teufel mich in eine Falle lockt. Mit geistlichen Dingen. Von daher merke ich ja immer mehr, je weiter ich das auch heute Morgen, mir wird es jetzt wieder völlig fast körperlich bewusst, wie unfähig wir Gläubige und wir Menschen als Ganzes sind, wenn wir nicht vor Gott Beistand haben, wenn der Herr Jesus nicht unser Hirte ist, der uns hütet und der uns durchbringt, und wenn Gott der Vater uns nicht erzieht, haben wir keine Chance. Dann geht es so, wie es einem führenden Mann damals in der aufbrechenden Erweckung, später ist er ein Führer der Pfingstbewegung geworden, ein nicht unfrommer Mann, aber doch schwierig, wie der sagte. Er ist auf einer Konferenz nach vorne, er hat gesagt, Brüder, seit 8 Jahren habe ich nicht mehr meinen alten Adam gesehen. Wisst ihr, was das für eine Folge hatte? Die Brüder haben gegrinst, haben getuschelt und haben gesagt, aber mir. Wisst ihr, dann kommst du in eine Verblendung. Du denkst, es ist alles bestens. Die anderen sagen, was? Guck mal her, der lebt ja völlig daneben. Der hat ja keine Ahnung von geistlichen Dingen. Das ist kein Führer sein. Wisst ihr, und um das zu verhindern, geht Gott einfach hin und erzieht uns. Er muss uns aber auch erziehen. Im Hebräer 10 steht eine interessante Stelle ab 32. Und zwar, er sagt hier, von den früheren Kämpfen, von Schmähungen, von Bedrängnissen, aber auch von Gemeinschaft. Und er sagt nur in 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Er sagt hier, diese ganze Schmähung, diese ganze Kämpfe, alles, was hier über euer Haupt ging, war vor Gott her notwendig, dass ihr zuversichtlich, voll Hoffnung weiterkämpft, dass ihr nämlich letztendlich die Verheißung erlangt. Wisst ihr, wir machen einen Fehler. Der Fehler ist ganz einfach, aber substanziell. Der betrifft uns bis ins tiefste Innere. Der geht bis durch Mark und Bein. Wir glauben immer, dass alles nur über das Hirn geht. Über die Erkenntnis. Wir glauben immer alles nur. Wenn ich es nur begreife und zustimme und bejahe, dann ist es in Ordnung. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt letztendlich, du musst wesensmäßig nach Geist, Seele und Leib diese geistlichen Dinge erfassen und sie ausleben. Wenn man das nicht tut, dann kommt man in eine neumodische Form der Gnosis, indem man mit dem Kopf alles für wahr hält und es passiert nichts mehr. Wisst ihr, das ist dramatisch. Ich finde es dramatisch. Und drum geht Gott hin, ist er ihre Gnade und erzieht uns. Vierter Punkt, vielleicht der schlimmste. Der hat mich auch schon getroffen wie ein Keulenschlag. Jesaja 48, 10. Da sagt Gott, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Jetzt erklärt er, warum. Er sagt, er bringt dich in den Ofen des Elends. Warum? Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Manchmal muss uns Gott vom hohen Ross herunterholen und demütigen, sodass auch öffentlich wird, dass die anderen das sehen. Ich habe das jetzt vor einer Zeit erlebt und dann habe ich vor Gott gemerkt, dass ich da noch stolz bin. Und das hat Gott hat nicht nachgegeben. Ich habe zu Gott geschrien, nicht nachgegeben. Meine Gebete sind der Zimmerdecke abgeprallt. Ich habe gewusst, warum. Wisst ihr, was sein musste? Es ist so weit gegangen, bis ich kapituliert habe und sage, also gut, ich bin jetzt ehrlich, aufrichtig vor Gott. Es möge geschehen, was geschehen soll, was du willst. Und in dem Moment, wie ich das tat, und das hätte mir wieder, ich sage mal so, einen Verlust von Ehre, ein Verlust von Ansehen eingebracht. Ich war dann plötzlich bereit, es zu akzeptieren. Wenn Gott es will, dann musst du das akzeptieren. In selbe Sekunde hat sich die Situation 180 Grad gedreht und Gott hat sofort meine Gebete wieder erhört. Wisst ihr, was eigentlich das Lächerlichste bei der ganzen Sache war? Als Gott meine Gebete plötzlich wieder erhört hat, bin ich erschrocken, dass er plötzlich meine Gebete erhört. Ihr merkt, wie ein Mensch geistlich glauben kann, dass er völlig geistlich klar geht und so daneben sein kann. Um das zu verhindern, erzieht uns der Herr. Und es ist die gnädige Hand Gottes, der, so wie es hier steht, sei Ehre keinem anderen gibt. Wenn ein Mensch eigene Ehre sucht, dann wird ihn Gott im Zweifelsfall erziehen und das kann sehr unangenehm werden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wo Gott mich öffentlich blamiert hat. Eigentlich habe ich mich selber blamiert, Gott hat die Hand abgezogen. Und ich habe dann öffentlich Dinge gesagt, wo ich mich hinterher entschuldigen musste. Ich habe Dinge gesagt, wo ich einfach falsch lag. Und ich habe immer gesagt, warum? Jetzt wissen es doch alle, dass ich hier schief liege. Jetzt weiß doch jeder, dass ich mich geirrt habe. Ist halt so. Es musste sein. Und dann kommst du runter vom hohen Ross und dann kann Gott mit dir Wege gehen. 1. Petrus 1, Vers 15 kommt, das ist eigentlich der nächste, sprich der fünfte Gedanke, der ist nochmal ganz anders. Und das ist einfach so, dass das bei uns nicht als Automatismus da ist. Ich denke, ihr wisst, wie ein Mensch funktioniert. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Der Geist sieht man nicht, das ist die Persönlichkeit, die tiefste Zone des Menschen. Dort geht laut Römer 8, 9 bei der Wiedergeburt der Heilige Geist hin, dort zieht er ein. Die Seele ist das ganze Menschenleben, das Gefühlsleben, auch das Denken gehört auch zur Seele. Das ist alles dieser seelische Bereich und drumherum ist der Körper. Und jetzt ist es immer so, das müssen wir uns vergegenwärtigen, wiedergeboren wird mein Geist, also praktisch dort in meinem Geist wird eine Stelle zur Wiedergeburt geführt. Dort ist das Göttliche, dort sitzt der Heilige Geist dann und nimmt Wohnung in mir. Also da heißt es, zieht durch der Heilige Geist in mein Herz ein. Aber es drumherum, mein Seelenbereich, auch mein Fleisch, ist nicht heilig, sondern das ist dem Kampf unterworfen. Jetzt sagt er hier in 1. Petrus 1, 15, und ich bin überzeugt, dass das zentral ist, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wandel heißt, was ich über meine Gedanken, über meine Gesinnung, über meine Einstellung geistlich annehme und auslebe. Und das soll heilig sein. Das heißt, Gott will einen Menschen, der heilig ist nach Geist, Seele und Leib. Und weil das einfach oft nicht geht, dass die Seele eine Stellung, eine Haltung, ein Gedanke einnimmt, dass der Körper das Richtige tut, dann muss Gott erziehen. Wisst ihr, und ich habe bei mir festgestellt, es gibt unterschiedlichste Erziehungsmethoden. Manchmal hat Gott erzogen, indem er mir sogar Gutes tat, dass mir die Tränen gekommen sind. Das andere Mal hat er mich erzogen, indem er mir so hart widerstanden ist, dass ich fast verzweifelt bin. Es gibt keine Regel, wie Gott erzieht. Er weiß, was ich brauche. Und Paulus fasst das einmal als seinem Lieblingsjünger Timotheus zusammen, als er ihm schreibt in 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, alle Erweisungen Gottes zielen auf die drei Punkte. Nochmals, reines Herz, dauernde Reinigung durch Jesu Blut, ein gutes Gewissen mit Gott und Menschen in Ordnung und ungeheuchelter Glaube, biblischer, kindlicher, ungeheuchelter Glaube. Und wenn das nicht erreicht wird durchs Gebot, durch mein Gehorsam, durch die Dienste der Gläubigen, was wir in Epheser 4 gelesen haben oder gehört haben in der Einleitung, dann wird Gott beginnen, es bei mir zu regeln. Dann wird Gott hingehen, er wird Situationen herbeiführen, wo ich am Schluss von dieser Erziehung ein reines Herz habe. Oder er wird mich erziehen, dass ich ein gutes Gewissen habe. Oder dass ich ungeheuchelter Glaube habe. Gott wird es tun. Und das ist positiv, das ist hervorragend von Gott her. Das Beste, was mir passieren konnte. Und wir haben ja vorher von Paulus gelesen, in 2. Korinther 7. Und 2. Korinther 7 ist für mich inzwischen ein ganz zentrales Kapitel auch der Echtheit. Paulus sagt hier, ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Mal vorstellen. Und dann kommt ja die Stelle mit der Buße, die geschaffen wurde, um mich letztendlich zurechtzubringen. Diese Betrübnis, die Gott zuließ, um mich wirklich in eine Buße zu führen, die echt ist. Jetzt sagt Paulus, ich bin trotz allen diesen Bedrängnissen erfüllt mit Trost und fließe über in dieser Bedrängnis. Und das ist der Punkt. Wenn ein Gläubiger die Erziehung geistlich richtig über sich ergehen lässt, in der richtigen Haltung, dann kriegt er die gleiche Haltung wie der Paulus. Er ist trotzdem getröstet, er hat trotzdem die Freude im Herrn, da kann die Bedrängnis noch so stark sein. Wenn ich aber die falsche Haltung habe, eine idealistische Haltung, naiv bin, geistlich ungesund bin, dann wird der Teufel meine Seele so lange reizen, bis ich beginne zu hadern. Habe ich auch schon gemacht. Wenn du dann aufwachst, merkst du erst, wie du in eine Falle des Teufels gegangen bist. Geh mir dann zurück zu der richtigen Haltung. Dann wird Gott letztlich in meinem Herzen wieder diesen Trost wirken, diese Freude und, habe ich ganz oft erlebt, er nimmt die Bedrängnis weg. Er regelt meine Situation. Aber das hat natürlich immer eine Nebenwirkung auf mein Leben, dass ich eigentlich immer vor Gott bewegen muss, Herr, wie siehst du alles? Wie siehst du mich? Wie siehst du meine Situation? Was soll ich tun? Jakobus 1, Vers 5, mir mangelt Weisheit, gib mir die Weisheit. Merkt ihr, ich sage es mal so, wenn man das in der Tiefe begreift, was hier für eine Notwendigkeit ist und für einen Schaden, dann wird man zum Herrn Jesus hingetrieben. Du kannst es nicht. Oder wenn ich Galater 5, wisst ihr, wenn ich jetzt jeden Abend, kann man ja tun, das kostet mich vielleicht eine Minute. Du gehst jeden Abend hin, liest Galater 5, 22 und guckst, was heute im Laufe des Tages für Früchte des Geistes bei dir oder die Frucht des Geistes in ihren Facetten bei dir passiert ist. Und wenn du das ganz genau wissen willst, dann liest schon ab Vers 19, was nämlich für Werke des Fleisches heute auch passiert sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dann das tut, ohne dass er Buße tun muss, ohne dass er Reinigung braucht. Wisst ihr, da merkst du plötzlich, ich bin ja gar nicht so gut, wie man denkt. In Malachi 3,3 sagt Gott, dass das Bild der Leviten ist. Wahre Priesterseele Gottes, wahre Leviten, die lassen das sich gefallen, auf das bei ihnen diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit, dieses Niveau, diese Qualität in geistlichen Dingen herauskommt. Wisst ihr, was da steht in Malachi 3,3? Das wundert mich völlig. Vor Gott, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Das ist doch ein drastischer Begriff. Gott wird uns herannehmen und er wird sitzen und wird uns schmelzen und wird das Silber reinigen. Silber ist ein Bild für das Wort Gottes, weil die silberne Posaune waren die Verkündigungsposaune von Gott her. Also steht sinnbildlich für Wort Gottes. Das heißt, alles, was vom Wort Gottes abweicht, wo ich Schlacke entwickle, das muss Gott wegtun, dass am Schluss Silber und Gold, das Echte, von Gott her bestehen bleibt. Wenn mir jetzt einer schlau ist, fragt er mich, oh, wie du das schön sagst, was ist denn bei dir nicht in Ordnung? Dann würde ich wahrscheinlich spontan sagen, mir fällt gerade nichts ein. Wenn ich aber jetzt in die stille Zeit gehe vor Gott und sage, Herr, was ist denn bei mir? Dann wird mir plötzlich viel einfallen. Das ist gar keine Frage. Sobald ich mich mit den Augen Gottes sehe und die Bibel sagt, er hat Augen wie eine Feuerflamme, dann merke ich plötzlich, da ist ja viel mehr da, als ich gedacht habe. Und Gott will etwas und das hat auch mit dieser Erziehung zu tun. Und ich sage mal so, da muss er mich hintreiben, das kommt nicht automatisch. Jesaja 37,31. Und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht bringen. Es gibt ganz viele Dinge. Und man hat einmal einen führenden Mann von Amerikanern gefragt über eine bestimmte Entwicklung. Und der sagte dann, und er hat hier das Glaubensleben gemeint, und er sagte, es ist 2 inches deep. Also ich sage mal vorsichtig, völlig flach. Vollkommen oberflächlich, geht nicht in die Tiefe. Und manchmal ist es einfach so, dass wir zu oberflächlich sind. Wir haben auch die Schablone, wie man es uns beigebracht hat, Tradition und alles Mögliche und glaubt, Gott ist zufrieden. Aber manchmal muss er uns so mit einer Last belasten, dass es in die Tiefe geht. Und wenn ich dann in der Tiefe gewurzelt bin, in Christus, dann beginnt die Frucht zu wachsen. Und glaubt doch keiner, dass die Frucht kommt ohne diese Verwurzelung. Ich brauche zuerst eine ganz starke Verwurzelung in Christus. Und immer, wenn man das liest, heißt in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Immer in ihm. In dem Grund, der gelegt ist, von dem es kein anderer gibt. Es geht immer darum, dass sie in Christus gegründet werden. Jetzt möchte ich das Thema hier abbrechen. Man möchte einen Aspekt von diesem Gesamtthema, da könnte man stundenlang das abhandeln, möchte ich herausgreifen. Und zwar, die Bibel sagt in den Sendschreiben, dass Gott will, dass wir eine Säule im Tempel Gottes sind. Wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand gerettet ist, ist er in einem Geist zu einem Leib getauft, er ist dem Leib Christi hinzugetan, er gehört zum Leib Christi, er ist da drin. Aber Gott sagt, das ist nicht das Ziel allein. Es gibt ein weiteres Ziel, dass ich in diesem Leib Christi eine Säule werde. Warum macht man eine Säule? Gut, manche haben die zur Zierde gemacht, das ist Unsinn. Aber eine Säule hat normalerweise nur einen einzigen Zweck. Sie soll tragen. Wisst ihr, wenn man das mal sieht, eine Säule ist immer so, sie muss tragen, sie muss das Gewicht abstützen. Und in der Regel ist der normale, landläufige Gläubige nicht tragfähig. Das ist einfach erfahrungswert. Sondern man muss mich zuerst stabilisieren in geistlichen Dingen. Und wenn man jetzt einmal das Bild der Säule einfach sieht, ein Gläubiger, der wirklich eine Säule sein will, muss gegründet sein. 1. Korinther 3,11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du eine Säule sein willst, dann musst du zuerst einmal in Christus gegründet sein. Wenn du nicht gegründet bist, wenn eine Säule nicht befestigt ist unten, dann wird es schwierig. Also du musst tief gegründet sein in Christus. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wo steht eine Säule? Wir hatten mal einen Versammlungssaal, da stand die Säule, das war ein Eisenpfosten, die haben wir dann mit Holz umrahmt, kann man nicht sagen, verziert, dass nicht so eckelig aussah. Aber jeder, der da drin kommt, ist in dem Versammlungssaal nach vorne geguckt hat, und der saß gerade im ungünstigen Winkel, der hat sich geärgert über die dumme Säule. Wisst ihr, wenn du als Säule am falschen Platz stehst, dann bist du keine Hilfe, sondern ein Ärgernis. Also bestimmt, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, bestimmt im Leib Christi, der Herr Jesus, wo du deinen Platz hast, 1. Korinther 12, 18, der Platz im Leib Christi, und wo du in ihn gegründet sein sollst. Und da kommt der nächste Punkt. Ich will eine Säule werden, aber man kann keine Säule werden, ohne zu fragen, Herr, wo willst du mich setzen? Wo? Und natürlich, entscheidend bei der Säule ist immer, dass sie in der Decke verankert ist und im Boden. Und bei der Decke heißt es, Epheser 2, Vers 20, Aufbauter auf der Grundlage der Apostel und Propheten werden, die Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein war der kleine Stein, der Mauern zusammengehalten hat, die normal zusammenbrechen würde. Der hat alles gehalten, der Eckstein, das ist der Herr Jesus. Das waren Steine, die man einfach so gesetzt hat in dem Bauwerk, dass sie das zusammengehalten haben. Oft auch, um die Spannung dieses Bauwerkes zu erzeugen. Epheser, was der Harald gelesen hat, ist euch was aufgefallen? Man liest das so schnell. Da steht, dass ihr dem Haupt Jesus Christus entgegenwachst. Das heißt, wenn ich eine Säule sein will, dann wird Gott mich so erziehen, dass ich meinen richtigen Platz einnehme. Was heißt das? Ganz praktisch. Man möchte es praktisch abwenden. Das heißt, wenn ich mich zu sehr in den Vordergrund spiele, dann wird Gott mich so erziehen, bis ich mich wieder zu dem Punkt zurückziehe, der Gott will. Den Punkt, den Gott will, dort muss ich hin. Er wird mich so lange erziehen, bis ich mich zurückziehe. Bin ich verschüchtert und habe mich zu weit zurückgezogen. Das heißt, dass ich gar nicht für Gott arbeite und einfach ganz verschüchtert bin, dann wird Gott mich erziehen, dass ich vorgehe und wieder an den Platz komme, wo Gott mich will. Entschuldigung, darf ich was fragen? Persönlich, glaubst du, dass du am richtigen Platz bist, oder glaubst du, Gott muss dich erziehen, weil du zu vorlaut bist, weil du zu weit gehst, oder muss dich Gott erziehen, weil du zurückbleibst? Sind wir ehrlich? Nie darüber nachgedacht, ist klar. Das ist irgendwo klar, weil der Teufel das nicht will, dass wir diese Dinge beachten. Also muss ich sagen, Herr, wie siehst du mich? Ist meine Rolle in Ordnung? Willst du eine andere Rolle von mir? Willst du, dass ich mehr tue? Willst du, dass ich weniger tue? Wie willst du mich? Des ehrlichen Herzens. Dann kommt die Säule einmal an den richtigen Platz. Aber wenn jetzt eine Säule am richtigen Platz ist, ist die noch lange nicht fertig. Sondern eine Säule hat im Normalfall eine ganz einfache Art. Und zwar, es heißt in 2. Petrus 3, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Lauter ist im biblischen Sinne gerade, geradlinig, berechenbar, unkompliziert, nicht hinterhältig, sondern wirklich gerade. Die besten Säulen sind die, die wirklich gerade sind. Was würdet ihr sagen, wenn eine Säule lauter Wellen hat und zwar völlig unkontrolliert, wo sie gerade rauskommt, würde jeder sagen, unästhetisch. Aber wir empfinden es halt schön, wenn du eine richtige, gerade Säule hast. Also wird Gott Erziehungsmaßnahmen letztendlich bei mir einleiten, persönlich, um mich gerade zu machen. Das heißt, er wird mir die linken Winkelzüge und die Hinterhältigkeit und die Raffinesse meines Charakters austreiben. Einmal Bruder über mich gesagt, jeder hat gewusst, dass er mich meint, und da hat alle gelacht. Bloß ich habe nicht so gelacht. Er hat einmal gesagt, er hat festgestellt, im Reich Gottes, es gibt kleine Leute, die sind sehr raffiniert. Und alle gelacht. Er hat gedacht, oh, ist gerade wie bei dem Mann, dass ich der alte Adam nicht gesehen habe und die anderen haben ihn gesehen. Und dann hat Gott auch angefangen, das auszutreiben. Oder einmal bin ich mit meinem Bruder bei einer Gebirgswanderung den Berg hoch und ich habe den Bruder sehr geschätzt und seine Meinung war mir wichtig. Und dann sagt er zu mir, weißt du, Karl Hermann, wenn ich dich sehe, denke ich immer an Hatzentäler. Könnt ihr vorstellen, was passiert ist? Mein Brustumfang wurde ungefähr 10 cm größer und ich bin gewachsen in dem Moment. Als er dann sagte, wie er das meint, da bin ich zusammengeschrumpft. Da kam nämlich der nächste Satz. Weißt du, er hat auch wie du immer ein bisschen gerne übertrieben und aber es gibt ein Problem, er hat seinen Lebtag nicht in den Griff bekommen. Er hat gesagt, danke. Und der Anstieg dann im Gebirge, der war dann etwas gedämpft. Ich habe plötzlich nicht mehr, was sonst meine Art ist, Fernglas, immer Berge, Berge, Berge. Ich habe plötzlich nicht mehr die Berge geguckt, sondern ich habe plötzlich innerlich, da war was anderes da. Wisst ihr, und jetzt nimmt Gott auch andere Menschen, um dich zu bearbeiten. Und wenn du da nicht drauf hörst, dann kann es sein, er bereitet dir eine Blamage, dass du sogar fühlst. Bis du wieder gerade lauter bist, so wie Gott dich will. Wenn du das nicht machst, dann kommt die nächste Stufe der Erziehung. Die kommt so lange, bis Gott erreicht hat, was er will. Und Gott hat einen längeren Atem wie wir, da könnt ihr sicher sein. Hebräer 13, Vers 9. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Das heißt, die Säule muss fest sein, die muss sehr stabil sein, die muss hier enorme, wie soll ich es nennen, Stabilität aufweisen. Wie wird eine Säule fest? Das ist ganz einfach. Die wird eingeschalt. Oder ein Pfeiler, ein Viereckiger zum Beispiel. Der wird eingeschalt. Jetzt kommt das Nächste. Um mich zu erziehen, um mich Gott entgegenzubringen, wird er mich beschränken. Das heißt, er wird mir Beschränkungen auflegen. Er wird meinen Wildwuchs stoppen. Er wird Ranken abschneiden. Er wird sagen, hier ist deine Grenze, kein Millimeter weiter. Das heißt, er macht dir eine Grenze links, er macht dir eine Grenze rechts, er macht dir eine Grenze vorne und er macht dir eine Grenze hinten. Du wirst eingeschalt. Ist unangenehm. Gebe ich offen zu. Gefällt dem Mensch nicht. Ist ihm unangenehm. Jetzt könnte man sagen, ist ja wunderbar, aber wenn ich einmal eingeschränkt bin, überall, jetzt kommt vielleicht das, was mir am allerwenigsten gefällt. Jetzt kommt der Druck. Da wird das Material von oben gepresst, dass es eine richtig stabile Säule gibt. Das heißt, vorne Begrenzung, hinter Begrenzung, linkse Begrenzung, rechtse Begrenzung, von oben Druck. Dann entsteht, wenn es stabil und fest wird, entsteht ein ganz festes, tragfähiges Gebilde. Das sind dann die Situationen, wo du sagst als Gläubiger, es sind Tage gekommen, die wollte ich nicht. Du fragst, was muss noch kommen? Aber genau das ist es. Es kann sein, Gott muss dich vorne einschränken, hinter, links, rechts und Druck geben, alles auf einmal. Und dann ist der Mensch an dem Punkt, wo er sagt, ich halte es nicht mehr aus. Und dann kommt 1. Korinther 10, 13. Gott weiß, was er tut, du wirst es aushalten. Ich habe mich gewundert, was ich aushalte. Habe ich nie geglaubt. Ich halte viel mehr aus, wie man denkt. Das war für mich ganz, ganz interessant. Also nochmals, Säule. Die Säule entsteht nur, indem Gott an mir arbeitet. Und die Säule wird immer meine persönliche Haltung zurechtbringen. Das heißt, er nimmt mich zuerst schon mal auf die Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und stellt mich an den Platz, wo ich tragen soll. Und die ganze Trägerei nützt gar nichts, wenn die Säule nicht mit der Decke, mit dem Eckstein, mit dem Herr Jesus, mit meinem Haupt verbunden ist. Und jetzt kommt nämlich der wichtigste Punkt. Das, was der Harald uns gelesen hat, die Abläufe aus Epheser 4, das zeigt ja, dass Gott dann über diese Verbindung von oben in mein Leben hineinwirkt, dass dann die Gnadengabe bei mir wirkt, dass meine Berufung wirkt, dass das alles wirkt. Es kommt von oben. In dem Moment, wie ich beginne, mich gegen die Begrenzung, die Einschalung zu wehren oder gegen den Druck zu wehren, wird etwas passieren. Ich bleibe unmündig. Ich sage es einmal in anderer Wortwahl. Ich bleibe nicht tragfähig. Ich werde im Reich Gottes meine Rolle nicht ausführen können. Gott kann mich nicht nutzen, wie er wollte. Er kann mich nicht benutzen, um Dinge zu halten. Epheser sagt nicht umsonst, umhergetrieben vor jedem Wind der Leere. Dann bin ich unbeständig, dann bin ich manipulierbar, dann kann man mich täuschen. Das ist ja Endzeit nicht so angenehm. Endzeit muss man ja ein Fels sein. Und das ist auch der Grund, warum viele gefallen sind in der Endzeit. Und jetzt siehst du ganz einfach, dass Gott hier etwas Großes tut. Jetzt kommt das Problem. Wenn ich eingeschalt werde, wenn ich unter Druck gesetzt werde und wenn ich auf die Seite gesetzt werde, dann denkst du doch nicht dran, dass jetzt Gott dich an deinen Platz in der Säule und an deiner Säulereigenschaft arbeitet. Da kommt ein ganz anderer Gedanke beim normalen Gläubiger. Warum lässt Gott es zu? Kennt ihr die dumme Frage? Die ist auf eine Art dumm, aber auf die andere Art gar nicht dumm. Wenn ich zu dem Schluss komme, er macht es, wenn ich als Säule am falschen Platz bin. Er macht es, wenn ich zu weit gegangen bin. Er holt mich zurück. Er macht es, weil ich zurückgeblieben bin. Und er gibt mir jetzt Druck, weil jetzt werde ich stabil. Wenn ich das alles akzeptiere und von Gott her annehme, dann ist nur Frage der Zeit. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn die Säule klar ist und fest ist, dann nimmt Gott die Verschalung weg. Warum? Weil ich innerlich so stabil bin, dass ich von mir aus keine Grenze überschreite. Ich bin dann auch so stabil, dass ich von mir aus nicht zurückbleibe. Und der Druck hat bewirkt, dass ich so stabil bin, dass Gott nichts mehr tun muss. Nun ist das fließend, weil ich auch durch meine Lebenssituation einmal stärker hier klar bin, einmal weniger klar, das ist einfach auch normal. Aber jetzt geht Gott hin und setzt mich und jetzt bin ich auch von außen als Säule zu erkennen. Und jetzt sieht man, die Säule ist fertig. Die hat keine Umschalung mehr. Und plötzlich bist du etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Aber was sagt denn unser Text? Unser Text sagt letztendlich, diese Züchtigung, die muss an mir geschehen und es ist sogar ein Trostwort. Wenn ich ohne Züchtigung bin, ist die Problematik, dass ich eventuell gar kein echter Gläubiger bin. Jetzt geht die Bibel so weit und sagt, letztlich ist Züchtigung so, dass sie beinhaltet, dass man sich vor Gott scheut. So, was heißt? Es gibt im Reiche Gottes keine Säule, keinen Gläubiger, der eine Säule ist, der nicht gleichzeitig ein Mensch der Furcht Gottes ist. Die Erziehung Gottes bewirkt immer, dass ich die Furcht Gottes lokalisiere, dass ich den lebendigen Gott als wirklich Herrscher, als Herr akzeptiere. Und zwar von Herzen, nicht so ein bisschen billig, sondern von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und wenn man unseren Text wieder weiterliest, dann stellt man fest, dass er sagt, wenn diese Bearbeitung an mir geschieht, das gefällt keinem. Er sagt, aber wenn wir diesen Augenblick der Beschneidung, der Eingrenzung, des Druckes überlebe, wenn ich den aushalte, und da sagt die Bibel, es geht Menschen über dein Haupt, du kommst in Wasser, du kommst in Feuer, das steht in den Psalmen. Und wenn ich das alles aushalte, weil ich, Bibel nennt ein extra Wort dafür, unten bleiben, weil ich unten bleibe und wirklich am Herrn diene, dann werde ich im Endeffekt das erleben wie ein Paulus, dass das Ende, diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit ist. Das ist dann das Ende. Und diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit wird bewirken, dass, einfach ein Beispiel aus dem Alten Testament, am Feuerkopf zu einem sanften Lamm werden wird. Dass ein Sensibelchen und ein völlig verzagter Mensch plötzlich zum Krieger wird. Also Mose müsst ihr studieren. Wenn du Mose studierst, siehst du, dass er spontan, jähzornig, aggressiv war, den Ägypter totgeschlagen. Im 4. Mose kommt eine Parallelstelle, die mich erschüttert. Dort steht, Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Die Erziehung Gottes hat bewirkt, dass aus einem völlig unbrauchbaren Feuerkopf der sanftmütigste Mensch auf Erden wurde. Jetzt kommt die ganz, ganz, ganz große Hoffnung für jeden von uns. Egal wo du oder wo ich stehe, mit allen Schwachheiten, mit allen Charakterfehlern, mit allem Elend, wenn wir erlauben, wenn wir zustimmen, uns auf den Altar legen, dass Gott uns letztendlich wie die Rebe im Weinstock beschneidet, eingrenzt, Druck macht, uns zurechtbringt, dann werde ich letztendlich das erleben, was 1. Korinther 10, 13 sagt, es wird nicht über meine Kraft gehen und plötzlich werde ich erleben, dass ich funktioniere. Ich bin plötzlich für Gott brauchbar und er kann mit mir etwas machen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das Grundproblem bei allen diesen Dingen ist eigentlich was ganz Einfaches. Ich bin mir nichts bewusst. Soll ich es wüster sagen? Ich verstehe nichts. Wenn die Erziehung kommt, verstehe ich nichts. Das ist normal. Also muss ich zu Gott gehen, wie ein kleines Kind, und sagen, Vater im Himmel, was heißt das für mich? Wo muss ich dir stillhalten? Wo muss ich eine Haltung einnehmen, dass du diese Begrenzung wegnehmen kannst? Was muss ich tun, dass du den Druck von mir nimmst? Wisst, ich habe zu Gott schon gesagt, was muss ich tun? Ich hatte eine Phase, wo Gott keines meiner Gebete erhört hat. Keines. Könnt ihr das vorstellen? Ich bin fast durchgedreht. Kein Gebet erhört. Und dann nehme ich die richtige Haltung ein. Und dann bin ich ja so erschrocken. Mit einem Schlag hat er alle wieder erhört. Der hat die so erhört, dass mir die Luft wegblieb manchmal. Ich bin da gestanden, habe nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann nicht sein. Wisst ihr, das ist das Problem. Aber jetzt kommen wir zum vielleicht größten Haken. Wisst ihr, was der Unterschied gefühlsmäßig war? Ich habe mich, wo Gott meine Gebete erhört hat und ich wieder in der rechten Gesinnung war, ich habe mich eigentlich menschlich, seelisch, nicht anders gefühlt, wie wo es anders war. Also wenn du jetzt fragst nach dem Gefühl, war gleich. Aber die Realität war anders. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Man fühlt geistliche Dinge in der Regel nicht. Es geht aus nacktem Glauben, aus wirklich nacktem Glauben. Glaube auf den Herr Jesus gerichtet. Im Glaube annehmen und dann ausharren und dann wird die Säule geboren. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt. Die Säule steht im Leib Jesu Christi in der Gemeinde. Und die Säule ist untrennbar mit dem Haus der Gemeinde verbunden. Du wirst dann das Gleiche tun, was die Israeliten zu David sagten, komm wieder, du und deine Leute. Plötzlich kommst du wieder in eine Haltung, wo du vor Gott als Säule stabil bist und wo du in deiner Stabilität plötzlich die anderen Gläubigen wieder liebst. Du kannst mit ihnen wieder umgehen, du kommst wieder mit ihnen zurecht. Du bist kein frustrierter Mensch mehr, du bist angenehm für deine Umgebung. Du bist jemand, der brauchbar ist. Wisst ihr, wenn ihr das alles als ganze Palette seht, dann muss man sagen, warum lassen wir uns das nicht gefallen? Wisst ihr warum? Ist so einfach. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Er lügt uns an. Ich habe das immer gemerkt. Irgendwann bin ich erschrocken und merke, wie der Teufel mir in Gedanken dauernd Dinge erzählt. Und immer wenn ich die geglaubt habe, kam das Elend. Immer wenn ich das ignoriert habe, mich nur auf die Heilige Schrift verlassen habe, nur der Herr Jesus im Auge hatte, kindlich mit ihm umgegangen bin, dann kam Durchbruch. Wisst ihr, von daher ist eigentlich heute Morgen bloß eine Frage relevant und wichtig. Lass ich es mir gefallen, dass Gott mich erzieht? Lassen wir es uns gefallen, dass er uns zur Säule macht? Und wenn das heißt, dass du eine Säule wirst, wenn du nicht mehr so im Mittelpunkt stehst, wenn man dich auf die Seite schiebt, oder der du deine Ruhe liebst, wenn Gott dich plötzlich aus der Ruhe wegnimmt und dich rüberschiebt in den Mittelpunkt, und wenn er dich da hat, weil er weiß ja, dass du untergehen wirst, dass er dich dann verankert in Christus durch harte Drucksituationen, dass er sich oben festhält, indem er dich so angehen lässt durch andere, dass du hingetrieben wirst zu ihm und praktisch zu ihm hochgehst. Jetzt können wir sagen, ja, das ist alles wunderbar, aber ich ertrage es nicht. Ja, das ist manchmal richtig. Man erträgt es kaum. Und in dem Moment habe ich erst begriffen, warum die Bibel in Hebräer 2, 4 und 7 so ausführlich die hohe Priestereigenschaft Jesu erklärt. Und die Bibel sagt, er ist der Einzige in diesem Universum, der Mitleid mit meinen und deinen Schwachheiten hat. Er versteht die Schwäche. Wisst ihr, und wenn ich statt zu jammern, statt zu schimpfen, statt mich zurückzuziehen, statt alle möglichen Hader- und Trotzreaktionen hervorzubringen, ganz einfach, wenn sowas geschieht, hinfliehe zum Herr Jesus, so wie er sagte in Matthäus 11, 28, 29. Wenn ich mühsel und belade, wie ich bin, unter dem Druck stöhnend, zum Herr Jesus fliehe und ihm das Herz ausschütte und akzeptiere, dass er mich versteht, dann kommt die Seele zur Ruhe. Und wisst ihr, was das dann bewirkt, wenn eine Seele zur Ruhe kommt? Dann lässt du dir die Erziehung unter Druck so lange gefallen, bis Gott sein Ziel erreicht hat. Du wirst nicht verzweifeln, du wirst nicht aufgerieben werden, du wirst nicht hadern, du wirst nicht ausfällig werden, du wirst nichts tun, letztendlich, was Gott nicht will. Und wenn du deine Säule bist, dann kriegst du die Gesinnung einer Säule. Wisst ihr, was die Gesinnung einer Säule ist? Die Gesinnung einer Säule ist tragen. Trage einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dann kann man dir Last auf deine Schultern aufladen. Wisst ihr, was im Altertum war, wie so eine Säule ausgesehen hat? Die hatte sogenannte Kapitelle. Das waren die Verzierungen. Das war dann auch zum Zeigen nach außen, etwas Schönes nach außen zu zeigen. Wisst ihr, wo die waren? Die waren nicht in der Mitte der Säule. Das hätte uns gefallen, in der Mitte der Säule. Sondern die sind oben, wisst ihr wo? Wo ich in Christus verankert bin. Und die sind unten am Boden, wo ich in Christus gegründet bin. Und dann, wenn eine Säule richtig funktioniert, dann wird der Herr Jesus in jeder Ebene meines Lebens verherrlicht. Und das ist das Ziel Gottes. Ich wäre ein elender Heuchler, wenn ich nicht zugeben würde, dass wenn die Erziehung und wenn der Druck kommt, dass es mir unangenehm ist. Ich bin keiner, der schreit, ich will Erziehung. Sondern ich bin jemand, dem es äußerst unangenehm ist. Aber ich habe gelernt, dass es gut ist. Dass es fantastisch ist, wenn Gott an mir arbeitet. Damit habe ich die hundertprozentige Sicherheit, dass ich ein Gotteskind bin. Damit habe ich die hundertprozentige Sicherheit, dass Gott ein Ziel mit mir hat. Damit habe ich die hundertprozentige Sicherheit, dass ich Gott nicht gleichgültig bin, sondern dass er ein Ziel mit mir hat und dass er noch am Arbeiten ist. Wisst ihr, was das heißt? Dass er am Arbeiten ist. Es ist Hoffnung für mich. Solange Gott an mir arbeitet, ist Hoffnung. Wenn du die Hoffnung verloren hast, dann lass Gott an dir arbeiten und die Hoffnung wird wieder aufflammen. Und letztlich ist nur eine Frage, wie ist meine Herzenshaltung dem Herrn Jesus gegenüber und dem Vater im Himmel? Ist nur die Frage. Wisst ihr, der Rest tut er automatisch. Ich muss nicht gehen und sagen, Vater im Himmel, bitte erziehe mich. Braucht er überhaupt nicht. Macht er einmal automatisch. Ich muss nur darum kämpfen, dass ich die richtige Haltung habe und dass ich stabil werde. Wünsche ich mir. An dem Punkt bin ich egoistisch. Wünsche ich mir, aber ich wünsche euch auch, dass jeder den Platz einnimmt, jeder die Gesinnung einnimmt, die Gott will, und dass jeder von uns eine Säule ist im Tempel des Heiligen Geistes, im Tempel der Gemeinde Jesu Christi. Und dass sein Herz so ist, dass ich wirklich ein brauchbarer Stein bin. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht nur deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, gegeben hast zur Rettung von Sünden, dass du uns dieses große, gewaltige Opfer gegeben hast, dass du deinen Sohn dir vom Herzen gerissen hast und Herr Jesus, dass du bereit warst zu gehen, sondern dass wir auch erzogen werden, dass diese Erziehung, die uns ja nicht zur Freude dünkt, dass die in Wirklichkeit eine friedsame Frucht, die Gerechtigkeit bis in alle Tiefe wirkt und die letztlich uns zu Säule, zu tragfähigen Menschen macht. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der gute Hirte bist, dass du uns auch nachgegangen bist in den Phasen, wo wir dir davongelaufen sind, wo wir gar keine Säule mehr sein wollten. Erbarme dich. Du weißt, wo jeder von uns steht. Ich vertraue einfach darauf, dass du uns an der Hand nimmst, der du unser hoher Priester bist, der du uns verstehst und dass du uns an den Punkt führst, wo du uns haben willst. Und dafür danke ich dir. Amen.